Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge und zwar mit einem der profiliertesten Digital- und Internetrechtler Deutschlands, Professor Dr. Dirk Heckmann, und für mich ganz besonders Dirk, ein Mensch, der mir ans Herz gewachsen ist und der mich auch ganz spontan unterstützt hat beim Mindshift Festival in München. Und ich bin so froh, weil ich habe jetzt schon so lange auf meinen Podcast-Termin mit ihm gewartet, dass er heute bereit ist, mit uns zu sprechen. Er ist Professor für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der TU München, Mitglied im Direktorium des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation und Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung. Zudem engagiert er sich seit vielen Jahren in nationalen und internationalen Ethik- und Beratungsgremien, unter anderem zur Frage, wie Digitalisierung rechtssicher, verantwortungsvoll und gesellschaftlich tragfähig gestaltet werden kann. Ja, und weil Dirk Heckmann kein normaler Jurist ist, das vielleicht mal war, aber kein normaler Jurist, wurde er auch letztes Jahr im Winter geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Wow, was für eine Auszeichnung. Also es ist mein allererster Bundesverdienstkreuzträger hier im Podcast. Ich bin total geehrt. Und wofür er geehrt worden ist, das erzählt er uns dann gleich selbst. Und ich habe ja schon gesagt, du bist kein klassischer Professor, der sich hinter Büchern und Gutachten versteckt. Du bringst ja richtig Leben in ganz hochkomplexe rechtliche Fragen der Digitalisierung, vernetzt Menschen aus Staat, Wissenschaft und Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wie würdest du denn deine Mission beschreiben?
Hallo, liebe Dorit, herzlichen Dank für diese zauberhafte Einführung und überhaupt für die Einladung in diesen Podcast. Let's Start, das ist natürlich ein großartiges Format und ich habe schon wirklich lange vorgehabt, dass ich da mal auch zu Gast sein darf. Toll, dass du mich eingeladen hast. Und dass es jetzt ein bisschen später wurde, ist ja gar nicht so schlecht, weil man das jetzt tatsächlich mit dieser Ehrung, die du schon angesprochen hast, ein wenig verbinden kann. Denn es hängt tatsächlich alles zusammen. Meine persönliche Geschichte mit eben dem fachlichen Thema der Digitalisierung, speziell auch der Verwaltungsdigitalisierung. Was treibt mich an? Was ist meine Mission? Letzten Endes in Kurzformel die gemeinwohlorientierte Digitalisierung. Also eine Digitalisierung, die für uns alle da ist, die für uns alle etwas Gutes tut, die uns sozusagen voranbringt, dem Einzelnen nutzt, besonders auch die Schwächeren in der Gesellschaft ganz besonders schützt und ihnen eben vielleicht mehr Teilhabe schenkt und sie im Grunde genommen auch besser integriert in unser Gemeinwesen. Und ich sehe halt diese großen Chancen, die in der Digitalisierung stecken, sei es in der Verwaltung im Allgemeinen oder auch im Besonderen im Bildungssektor, im Gesundheitswesen, auch bei der Justiz, etwa Legal Tech als Zugang zum Recht. Und Recht ist das richtige Stichwort. Ja, ich war mal ein klassischer Jurist, habe Jura studiert und hatte dann auch promoviert und mich habilitiert in diesem Bereich an der Universität Freiburg bei dem fantastischen Professor Württemberger. Und hatte dann eben meinen Lehrstuhl an der Universität Passau 1996, einen Lehrstuhl für Verwaltungsrecht insbesondere, aber wollte eben da nicht einfach klassisches Verwaltungsrecht machen, jetzt 30 Jahre lang, das gewissermaßen aus Verwaltungsakt und Anfechtungsklage und ähnlichen Dingen besteht, sondern etwas machen, was gewissermaßen mehr Kreativität mit sich bringt, weil ich damals auch Musiker war und unbedingt gerne auch kreativ sein wollte. Und da hatte ich einfach dieses unglaubliche Glück, die Gunst der Stunde, dass das Internet Mitte der 90er Jahre in den deutschen Haushalten ja ankam und ich mir sofort gesagt habe, Mensch, da haben wir doch im Grunde genommen ein ganz wichtiges Thema, nämlich diese digitale Transformation. Ich habe sehr schnell erkannt, dass diese Digitalisierung, das Internet ganz, ganz viel verändern wird und habe aber auch schon gesehen, dass Juristen von Anfang an auch geblockt haben. Sagen, nee, da gibt es Probleme und Risiken und so weiter, schwierig. Auch Datenschutz ist schon sehr früh, wie soll man sagen, als Hürde begriffen worden. Und ich wollte das nicht so stehen lassen. Ich habe gesehen, da gibt es so viele tolle Chancen. Wir müssen das Recht nicht als Hürde begreifen, sondern als Gestaltungsfaktor der Digitalisierung und müssen diese Chancen einfach nutzen zum Wohle aller. Und das ist dann im Grunde genommen etwas gewesen, was über viele Jahre, ja praktisch Jahrzehnte auch, immer wieder auch mich in Situationen brachten, wo mir Leute sehr skeptisch begegnet sind, wo Leute gewissermaßen eher gesagt haben, nee, das geht doch nicht und wieso stellst du das vor und ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt da plötzlich die Dinge digitalisieren und ich brauchte dann schon noch ein bisschen Mut, um zu sagen, nein, ich sehe das genauso und da halte ich fest. Und im Gegenteil, lass uns das noch verstärken in der Richtung. Und vielleicht war das, oder das heißt nicht vielleicht, sondern tatsächlich war das nach den Aussagen auch des Wissenschaftsministers Blume, des bayerischen Ministers, der mir das Bundesverdienstkreuz dann Ende Oktober überreicht hat, auch ein Argument zu sagen, naja, da hat eine Haltung, Herz und Verstand, der hat das irgendwie sehr nett ausgedrückt, dafür, dass man eben diesen Mut hatte, immer wieder zu sagen, nein, lass uns die Chance begreifen, lass uns Dinge verändern, es ist gut für uns. Natürlich müssen wir das gestalten, natürlich muss das Recht irgendwo da eine Rolle spielen, ist ja keine Frage. Aber nicht so im klassischen Sinne als Hürde, sondern eben, wie ich sage, als Gestaltungsfaktor.
Wow, also ich bin ja selbst Juristin und ich finde es großartig, dass du da so durchgehalten hast. Ich habe irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr juristisch arbeiten, weil es ist so hart, da wirklich anders zu sein. Und du hast es geschafft, du hast es ja nicht nur geschafft, anders zu sein und wirklich ein Pionier zu sein, jetzt zu sagen, wir wollen eine bürgernahe oder Verwaltungs-, also eine Digitalisierung schaffen, die bürgernah ist und die nah am Menschen ist. Das sagt jetzt jeder, aber du hast es tatsächlich als Erster gesagt und du hast daran geglaubt, du hast diese Vision vor Augen gehabt und hast genau gesehen, welche Chancen in diesen rechtlichen Themen drinstecken und hast dich nicht beirren lassen. Ich finde das so unglaublich. Wie hast du das geschafft, so als einer der wenigen oder vielleicht auch als, ja, vielleicht am Anfang so als einer der einzigen, diese Vision wirklich in dir aufrechtzuerhalten, wenn alle sagen, nein, nein, sowas brauchen wir gar nicht oder das geht schon wieder weg oder das ist doch eigentlich eine technische Sache. Also das finde ich ganz enorm.
Ja, gut. Es gibt sicherlich auch mehrere Gründe, Motive und so weiter. Wenn ich das so ein bisschen einfach nur mal so antippen darf. Ich habe ja sehr früh mich sozusagen aus diesen klassischen juristischen Zirkeln wegbewegt. Ich war dann irgendwann gar nicht mehr auf klassischen juristischen Fachtagungen, wo nur Juristen untereinander waren, sondern ich war schon sehr früh dann eben auch mit Informatikern zusammen, mit Leuten aus der Verwaltungspraxis auch, aber auch mit Leuten aus Philosophie und Ethik und anderen Bereichen, quasi interdisziplinär. Und beispielhaft kann ich nennen die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik, die DGRI, eine ganz tolle Fachgesellschaft, die eben auch interdisziplinär arbeitet. Das ist in der Fachanwälte für IT-Recht dabei, aber eben auch Informatiker und andere etablierte Wissenschaftler oder aber auch junge Leute. Eine ganz tolle Gesellschaft. Und ich bin 2001 zu dieser Gesellschaft gekommen, indem ich dort erstmals einen Vortrag halten durfte, nicht zufällig auch aus diesem E-Government-Bereich, 2001 wohlgemerkt bereits. Und ja, später ging ich in den Vorstand 2007, 2014 wurde ich Vorsitzender dieser Gesellschaft und habe da schon quasi das erste Riesennetzwerk gehabt von Menschen, die ähnlich denken, die auch ein bisschen progressiver sind. Und wenn du dich mit solchen Menschen umgibst, ja, dann hast du natürlich schon mal schon ein bisschen anderes Mindset, weil du nicht ständig die klassischen juristischen Floskeln dann eben hörst. Aber es war natürlich noch mehr, definitiv. Ich habe ja schon von dieser Gunst der Stunde gesprochen, diesem Glücksfall, dass ich ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als ich eine Entscheidung treffen musste, womit befasse ich mich mit jetzt die nächsten 30 Jahre? Ich war mit 35 Professor, habe meinen Lehrstuhl gehabt. Das ist ja durchaus, man ist ja noch relativ jung und hat sozusagen das berufliche Leben vor sich. Und dann zu sagen, ich kann ein komplett neues Rechtsgebiet, kann ich erschließen. Weil es noch nicht gab, das Internetrecht. Ich habe in Deutschland die allererste Vorlesung zum Internetrecht 1997 gehalten, ja, und war der erste Staatsrechtler lange, lange Zeit, der überhaupt sich mit Digitalfragen befasst hat. Und das hat natürlich so etwas Motivierendes, so kreativ sein zu können und Dinge gestalten zu können, statt einfach nur das zusammenzufassen, was andere eh schon gesagt haben. Und ich habe ja schon, wie Finn schon sagte, eben vor 25 Jahren angefangen, mit E-Government mich zu befassen, diesen ganz frühen Zeiten, als man eben im Grunde genommen überlegt hat, wie können wir die Verwaltung gewissermaßen mit dem Internet verbinden? Und es war, die Bürger waren ja damals schon unzufrieden mit der Verwaltung, mit Teilen der Verwaltung zumindest, weil manche Dinge dauerten zu lange, die ganzen Formulare, das war ja auch immer so ein Thema. Und ich habe ja dann festgestellt, man kann ja über Digitalisierung Prozess schlanker machen, effizienter machen. Man kann von zu Hause aus Dinge erledigen. Das ist doch ein Riesenvorteil. Und wir hatten damals mit Fraunhofer Focus zusammen an einer deutschen Verwaltungsagentur gearbeitet, die zu konzipieren, eben sozusagen ein Konstrukt, wonach man in sehr vielen zentralen Schlüsselfeldern eben bereits zentrale Services anbietet für alle deutschen Bürgerinnen und Bürger. Es ist am Ende nicht realisiert worden, das muss ich zugeben, aber die Arbeit daran hat mir schon gezeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Das, was wir jetzt beispielsweise mit dem Portalverbund, OZG und so weiter, jetzt wieder mal diskutieren, das haben wir Mitte der Nullerjahre alles schon im Konzept gehabt bei der Deutschen Verwaltungsagentur und wo ich beispielsweise Lena Sophie Müller kennengelernt habe, damals so Studentin, Werkstudentin, heute eben Geschäftsführerin der Initiative D21. Und das ist eben auch so ein Teil sozusagen, wie man dann Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet. Aber ich will noch einen Schritt weitergehen. Irgendwann merkt man im Netz natürlich, dass es nicht nur Vorteile hat. Stichwort Hassrede, Hate Speech, Cybermobbing. Das bleibt nicht aus. Auch ich bin, ja, ist nicht schlimm, aber ich habe das auch gespürt sozusagen. Man kriegt ja doch auch manchmal Hasskommentare in dieser Richtung. Und dann habe ich eben gesagt, wir müssen das Persönlichkeitsrecht im Internet besser schützen. Und habe dann mit Anna Paschke, meiner damaligen Doktorandin, habe ich dann ein Persönlichkeitsrechtsschutzgesetz entworfen. Einfach mal als wissenschaftlicher Entwurf, komplett durchdekliniert, gewissermaßen, wie man einen Cybermobbing-Paragraphen straftatlich dann schaffen kann, aber auch die Provider besser in die Pflicht nehmen kann, die Plattformbetreiber beispielsweise. Oder ganz wichtig, und zwar der Opferschutz. Wie kann man den Opferschutz verbessern? Es gab damals schon einen Opferschutz zu Recht für Opfer beispielsweise von Sexualdelikten. Die kriegen einen extra Opferanwalt und so weiter, aber nicht diejenigen von Hate Speech und Stalking und so weiter im Internet. Und das haben wir damals auch mit reingeschrieben, so etwas. Also, dass man da einfach Hilfe den Leuten bietet. Und das ist doch außerordentlich befriedigend. Und dann noch als letztes Beispiel, da kam die Pandemie. Also immer wieder war ja irgendeine neue Herausforderung. Und was, als die Pandemie kam, mussten wir überlegen, wie schreiben wir jetzt Klausuren an den Hochschulen, weil es war ja alles gesperrt, es war ja alles mit Kontaktbeschränkungen. Also haben Sarah Rachmuth und ich, Sarah, eben meine andere Schülerin auch, haben wir eben eine bayerische Fernprüfungsverordnung entworfen, mal über ein Wochenende und über das Wissenschaftsministerium in Bayern tatsächlich das zur allerersten Rechtsgrundlage bundesweit gemacht, Klausuren unter Videoaufsicht zu Hause zu schreiben. Und damit haben wir ganz viele Studierende gerettet, Leute, die sonst hätten vielleicht ein Nullsemester gehabt, also hätten keine Prüfung ablegen können. Aber so ging das, weil wir die Rechtsgrundlage dafür geschaffen haben, übrigens mit einem ganz schönen Aspekt. Normalerweise sagt man ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir haben das umgedreht. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, weil wir vertrauen unseren Studierenden. Ja, es gibt immer Leute, die schummeln, die gibt es sowieso immer. Aber wir haben gesagt, wenn wir jetzt dieses Misstrauen in die Universitäten tragen, in der Pandemie, von vornherein mit Gesamttotalüberwachung und biometrischer Überwachung und so weiter, diese Klausuren begleiten, dann vertrauen wir ausgerechnet diesen Menschen nicht, denen eigentlich die Zukunft anvertraut wird. Und das sind solche Dinge, die mich umgetrieben haben.
Ja, dann in dem, was du jetzt erzählt hast, sind so ganz viele Aspekte drin, die ich nochmal highlighten möchte, weil es sind die Dinge, die ich an dir so schätze. Das eine ist, dass du, also es ist auch ein, wir wollen ja hier auch ein bisschen Skills vermitteln, ne? Wie können Menschen wie du überhaupt in dieser Welt so viel Wirkung entfalten? Wie kann man andere inspirieren, auch Wirkung zu entfalten? Und das Erste, was mir hängen geblieben ist, dass du gesagt hast, ich hab mich bewusst aus meiner Bubble rausbewegt. Ich bin wirklich woanders gegangen und die GI ist einfach fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass du da Präsident warst. Also passt aber gut zusammen. Und dass man wirklich außerhalb seiner Silos Menschen sucht, die ähnlich ticken. Und dann, was mir auch hängen geblieben ist, ist dieses Netzwerken und auch Menschen fördern. Da wollte ich eigentlich auch nachher noch mal drauf zurückkommen. Da bist du ja großartig drin und dass du auch wirklich eigene Veranstaltungen, eigene Formate kreiert hast. Du hast ja nicht dich damit zufrieden gegeben, irgendwo eingeladen zu werden, sondern du hast ja, vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen, so haben wir uns ja dann auch kennengelernt, eigene Formate gegründet, wo du ganz klar nicht nur, du hast deine Themen gesetzt, du hast diesen Raum besetzt mit deinen Themen, hast gesagt, das ist für mich relevant. Und die Menschen sind in Scharen gekommen und kommen immer noch in Scharen. Und du hast ja auch in diesem Jahr auch einiges vor. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen darüber, wie du diese Themen gesetzt hast. Also du hast diesen Raum als Pionier wirklich eingenommen für dich und definiert. Ganz, ganz großartig, wirklich mustergültig. Und dann auch die Krisen genutzt als Chance, dass du einfach sagst, hey, ich gebe euch hier mal eine rechtliche Lösung für ein Problem, das ich gerade sehe. Ich setze mich jetzt mit meiner Mitarbeiterin hin und wir entwerfen mal was. Finde ich einfach ganz toll. Also Pioniergeist hoch 10.
Ich gehe gerne auf die Veranstaltung ein, vorneweg, aber weil du es gerade angesprochen hast, das ist in der Tat so ein Punkt bei der Frage, ja, man könnte ja vielleicht das und das mal machen, aber da braucht man die gesetzliche Grundlage, das ist schwierig und überhaupt. Und dann hatten bei dem Thema Cybermobbing Anne Paschke und ich gesagt, ja, dann schreib mal dieses Gesetz. Ihr tut so, als ob das nicht geht. Wir haben ein Gesetz mit Begründung, also in Zukunft hätte man es im Bundestag einbringen können, theoretisch, haben wir einfach geschrieben. Oder bei der Bayerischen Fernberufsverordnung waren die eigentlich eingeladen, an einem Arbeitskreis teilzunehmen, der ein Eckpunktepapier hätte erstellen sollen. Jetzt kennst du, liebe Dorit, ja auch solche Arbeitskreise und so weiter. Und du wirst wahrscheinlich mir recht geben, das dauert ein Ticken länger, wenn solche Leute zusammensitzen und dann Papiere kursieren, redigiert werden, Eckpunkte diskutiert werden. Nein, Sarah und ich haben gesagt, wir schreiben einfach mal so eine Verordnung und zwar über ein verlängertes Wochenende. Also, was haben wir gehabt? Ja, Donnerstagabend bis Montagmorgen. Das war unser Zeitfenster. Haben die Verordnung komplett geschrieben. Weil wir auch logistische Erfahrung hatten, weil wir im Grunde genommen da auch wussten, was wir da machen. Und als wir dann im Ministerium über Eckpunkt diskutieren, sondern gesagt, wir haben da mal was vorbereitet, wie in der Kochshow, mal das fertige Gericht gezeigt. So könnte das aussehen. Und was ich toll finde, ist auch großes Lob an die Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums in Bayern. Die haben gesagt, hey, cool, das ist ja wirklich toll. Lass uns das zugrunde legen. Wir haben noch ein paar Diskussionsbedarfe und so weiter. Klar, hat man immer eine Anhörung, muss stattfinden. Aber im Großen und Ganzen ging das in Rekordgeschwindigkeit über die Bühne und war dann die Rechtsgrundlage. Also tatsächlich dieses Thema machen. Einfach machen und die Hürden, die man sieht, selbst aus dem Weg räumen. Also nicht irgendwie sagen, ja, man müsste mal und so weiter, sondern man nimmt es buchstäblich in die Hände und stellt die Hürde an die Seite und sagt, so, jetzt geht's straight forward. Veranstaltung ist auch ein gutes Thema, weil das ja zu unserem späteren Thema Netzwerken auch so gut passt. Komplett richtig. Wir brauchen solche Veranstaltungen, in denen gleichgesinnte Leute zusammenkommen, über Dinge diskutieren und auch über Lösungen natürlich diskutieren und sich untereinander vernetzen. Bei mir sind das die Hornet-Symposien. Hornet ist die Abkürzung meiner früheren Forschungsstelle an der Universität Passau, nämlich Forschungsstelle für IT-Recht und Netzpolitik, abgekürzt Hornet. Ich habe dann, als ich nach München gewechselt bin, 2019, zwar diese Forschungsstelle aufgegeben, eine neue gegründet, das zum Center for Digital Public Services, aber der Name war so etabliert, dass wir haben, nein, die Hornet-Symposien bleiben jetzt unter dem Dach des CDPS. Und tatsächlich haben wir dieses Jahr ein Jubiläum, nämlich am 7. und 8. Juli 2026 findet das 20. internationale Hornet-Symposium statt. Übrigens zu Themen der Digitalisierung und Staatsmodernisierung, also etwas, was auch diesen Zuhörerkreis gut interessieren dürfte. In München wird das Ganze stattfinden. Und wir haben in Passau bereits diese Veranstaltungsreihe ja viele Jahre gepflegt und hatten wirklich ganz spannende Themen, die im Grunde genommen gerade aktuell waren. Das war dann irgendwann das Thema Anonymität. Wie weit braucht man Klarnamen zu haben? Übrigens, vor ungefähr 10 Jahren war das, hatten wir dieses Thema. Heute, gerade top aktuell wieder, Thema Klarnamenzwang, haben wir vor 10 Jahren diskutiert unter dem Aspekt Anonymität im Internet oder das Thema Social Media als Geschäftsmodell. Ganz nette Geschichte. Da hatte ich verschiedene quasi Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen, die mit Social Media Erfolg haben. Unter anderem die damalige Gründerin einer App, eines Unternehmens und einer App namens Kitchen Stories, die wirklich damals durch die Decke gegangen ist, wirklich Riesenerfolg hatte auch. Und diese Unternehmerin heißt Verena Huberts, die heutige Bundesbauministerin, habe ich damals kennengelernt als Unternehmerin der Kitchen Stories. Tolle Frau. Und das war natürlich auch so etwas, wo man dann wiederum über solche Gelegenheiten, weil man die zum Referat einlädt und sie berichten einfach mal, wie sie so eine App gestaltet haben, dann auch näher kennenlernt und dann den Kontakt wunderbar weiter aufrechterhält. Aber dann auch das Thema KI hat schon früh auch uns eine Rolle gespielt, bevor es jetzt als generative KI doch sehr stark im Fokus ist. Und so haben wir Jahr für Jahr zu Posten gemacht, aber wiederum bei mir der menschliche Faktor so wichtig, weil wir gesagt haben, wir machen eben nicht nur eine Fachtagung mit Veranstaltungen, sondern wir haben ein Rahmenprogramm, ein kulturelles Rahmenprogramm. Bei mir gibt es immer Live-Musik, bei uns gibt es immer fantastisches Essen, bei uns gibt es immer auch Highlights wie ein Zauberer, der bei uns auch auftritt oder in ähnlicher Weise die Leute unterhält. Und wir haben immer ganz lange Pausen. Wir haben immer Kaffeepausen von einer Dreiviertelstunde. Ich verstehe keine Tagung mit 15 Minuten Kaffeepause. Das funktioniert nicht. Und wir haben gesagt, nein, die Leute sollen doch da reden. Die haben doch da tolle Möglichkeiten, beim Kaffee und Kuchen und Snacks sich da wunderbar kennenzulernen oder über die Themen weiter zu diskutieren. Das sind solche Elemente, die bei uns da eine Rolle spielen. Und die haben uns dazu gebracht, dass es ein riesen Stammpublikum gibt, die sich schon zum nächsten Symposium anmelden, obwohl sie das Thema noch nicht einmal kennen. Aber sagen, nee, bei euch ist immer toll, da kommen wir hin. Und ich freue mich natürlich auch wieder jetzt auf den Sommer, wo unser Jubiläum stattfindet und wir dann wieder mit vielen Stammgästen, aber auch mit neuen Leuten, genau schauen, was sind die Herausforderungen im Jahr 2026.
Ich kann bestätigen, wie toll diese Veranstaltungen sind. Ich war ja selbst mal dort und mit dem Podcast nominiert. Und das machst wirklich du. Also das gestaltest du mit deiner Mannschaft, deiner Frauschaft dort. Diese ganz besondere Atmosphäre, das kann ich wirklich bestätigen. Und wenn man dir so zuhört und man jetzt nicht weiß, dass du jetzt in diesem Jahr ganz viele 30. Jubiläen hast, hast du mir erzählt. Ja, so 30 Jahre Beamter, 30 Jahre alles Mögliche. Aber und auch ein Lebenswerk geschaffen hast, das jetzt auch veröffentlicht wird. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, wo deine gesammelten Schriften auch veröffentlicht werden. Wenn man dich so reden hört, dann denkt man nicht, dass man jemanden mit 30 Jahren nur Berufserfahrung vor sich hat, weil du immer noch so brennst. Also du brennst so von innen und du hast diese Leidenschaft. Das ist ganz unglaublich. Und woher kommt diese Leidenschaft? Was ist auch so der Inhalt deiner Schriften? Oder gibt es so ein zentrales Merkmal auch deiner Arbeit? Du bist ja auch ein wahrer Magnet für ja Menschen aus der Regierung, die gestalten wollen, die auch jemanden brauchen, der rechtlich kreativ ist. Du bist ja auch also Wahnsinnsexpertise, wirst auch viel herangezogen für Gutachten oder auch für solche Entwürfe für Rechtsverordnungen und so. Da hast du dir ja einen Namen gemacht. Du bist ja von allen Seiten beauftragt und bist überall, wo man hingeht, hört man von dir. Deswegen war es mir so wichtig, dass wir miteinander sprechen. Was ist so der Kern auch deiner Schriften und deiner Arbeit?
Ja, also im Grunde genommen habe ich ja schon erzählt, dass mir die Chancen der Digitalisierung sehr am Herzen liegen. Nicht, dass ich die Risiken missachte, die sind mir bewusst, aber ich weiß auch, wie man Risiken klein halten kann. Und ich weiß auch, dass das Leben nicht risikolos ist und dass man Risiken in Kauf nehmen muss, weil das Risiko, etwas nicht zu tun, manchmal noch größer ist. Das wird oft übersehen. Dieses Unterlassen in der Hinsicht kann viel schlimmere Folgen haben, als auch mal ein Risiko einzugehen. Und das ist so ein bisschen das Kernthema. Ich habe ja meinen Lehrstuhl an der TUM, die Leuchtturmberufung 2019, habe ich ja auch nutzen können, das komplett neu auszurichten. Das heißt, ich war ja in dem Sinne Entrepreneur. Ich hatte den Ruf an die TUM und durfte mir den Namen des Lehrstuhls aussuchen. Den gab es ja noch gar nicht. Das war der erste sozusagen digitalrechtliche Lehrstuhl überhaupt an der TUM. Und habe den dann Lehrstuhl für Recht und Sicherheit der Digitalisierung genannt, weil das so die Pfeiler sind der ganzen Geschichte. Und mein gewissermaßen Lebenswerk, meine gesammelten Schriften sind jetzt gerade vor wenigen Tagen erschienen im Verlag Duncan Humblot. Eben eine Sammlung, ja, knapp 1100 Seiten. Das ist schon ganz, ganz nett geworden und hat eben den Gesamttitel Recht und Sicherheit der Digitalisierung. Und da habe ich wiederum die Gliederung so vorgenommen, dass ich die drei Säulen meines TUM Center for Digital Public Services eben zugrunde lege und sage, wir haben die Säule Verwaltung, die Säule Bildung und die Säule Gesundheitswesen. Ich habe ja sehr viele Beiträge in all diesen Bereichen geschrieben und die sind dann dort auch veröffentlicht. Und diese Digital Public Services sind ja enorm wichtig für unser Gemeinwesen. Denn wir haben ja momentan, machen wir uns nichts vor, ein Problem, eine Herausforderung, was Demokratie und Rechtsstaat betrifft, weil es leider auch extreme Parteien gibt, die den Staat hier destabilisieren wollen und selber an die Macht kommen wollen, indem sie die Menschen verunsichern. Und ihnen insbesondere sagen, der Staat ist schlecht und alles, was wir hier machen, ist schlecht und wir sind natürlich viel besser, was natürlich nicht stimmt und die werden es natürlich niemals besser machen, aber sie können den Leuten das vorgaukeln. Und deswegen ist es ja enorm wichtig, damit wir, ich habe selbst zwei Kinder, einer wird unter anderem 30, ein Jubiläum gewissermaßen dieses Jahr. Und ich möchte, dass die Kinder so gut leben wie ich. Ich hatte ein Riesenprivileg, Jahrgang 1960, in einer Zeit gewesen sein, ohne Krieg, ohne große Probleme. Und ich möchte halt, dass meine Kinder ähnliche Zeiten auch erleben. Und dafür müssen wir natürlich die Demokratie erhalten, den Rechtsstaat erhalten. Und das heißt wiederum, wir müssen entgegenwirken dieser Argumentation, der Staat taugt nichts und der muss weg oder so. Und die Europäische Union auch das Gleiche, um zu zeigen, es funktioniert doch. Und wie funktioniert es? Am besten mit Hilfe von digitalen Anwendungen auch. Weil die können sehr viel beitragen dazu, den Staat effizienter zu machen und komfortabler zu machen. Eine mehr Nähe der Bürgerinnen und Bürger zum Staat herzustellen. Und davon handeln alle meine Aufsätze, meine Themen und so weiter. Eben, was in der Verwaltung besser sein kann, ein besserer Zugang zur Verwaltung, aber auch im Bildungswesen, dass die Bildung natürlich anders organisiert werden kann. Wir hatten das schon gehabt, Thema KI-Einsatz in der Bildung, ganz, ganz großes Thema. Oder im Gesundheitswesen, weil wir mit Gesundheitsdaten und ihrer Forschung gewissermaßen hier letzten Endes ganz viel beitragen können für ein besseres Gesundheitssystem, das uns allen ja hilft. Und was kann man denn Besseres im Leben erreichen, als etwas zu tun, was den Menschen am Ende hilft?
Du hast so ein sehr positives Menschenbild. Also das ist ja auch das, was du verkörperst, nämlich der selbstwirksame Mensch, der der schafft und kreiert, ja. Und deswegen passt das auch überhaupt nicht zusammen mit irgendwelchen düsteren Ausblicken, wie der Staat irgendwie schlecht dasteht, sondern für dich ist natürlich immer diese Schaffenskraft steht so im Vordergrund. Nun kann man ja auch sagen, ja, Mai, jetzt ist er Professor, ne? Da kann man von der Seitenlinie viel sagen. Aber du hast ja auch wirklich viel mit Verantwortungsträgern zu tun. Und machen wir mal ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn du einen Tag Minister wärst, Minister für Digitalisierung in Deutschland? Was wäre dein erster
Ja.
konkreter Schritt, um
Ja,
ja, Gestaltungskraft und Rechtssicherheit, Innovationsfreude, also alles zusammen irgendwie zu entfalten?
das ist eine schöne Frage. Das ist ja so eine Klassikerfrage für einen Tag Bundeskanzler oder eben Digitalminister zu sein. Ich muss so ganz ehrlich sagen, das ist, und da bin ich jetzt wieder so, fast schon wieder so klassisch als Wissenschaftler, seriös. Ein Tag reicht ja gar nicht, wenn man mal blickt, wie, du kennst ja selber auch die Ministerbürokratie und die Verwaltung, Regierung und so weiter. Aber ich habe eine Antwort auf dich, die vielleicht dich oder manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer verblüffen wird. Besonders, weil das, was ich vorschlage, gar nicht in die Zuständigkeit des Digitalministers fallen würde. Und trotzdem bin ich so frech und bringe das jetzt ins Spiel und finde meine Wege sozusagen. Ich würde, wenn ich einen Tag Minister sein dürfte, ganz schnell würde ich das erarbeiten, da habe ich schon ein gewisses Tempo drauf, eine große Besoldungsreform im öffentlichen Dienst. Das hat auch ganz explizite Gründe und die haben auch was zu tun mit Digitalisierung. Deswegen sehe ich schon eine Seitenzuständigkeit in meinem Hause. Warum? Weil der öffentliche Dienst ist schlichtweg zu schlecht bezahlt. Und das ist vollkommen klar, wenn man die Verantwortung sieht, die wir haben, auch gerade für Demokratie und Rechtsstaat. Das ist die Säule, die Beschäftigten, die dort Tag für Tag unterwegs sind, die in der Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern sind, die den Staat repräsentieren, diese Leistung machen sollen. Das ist eine Riesenverantwortung. Das muss man ja gut machen. Und so, dass die Bürger sagen, Mensch, toll, der Staat funktioniert. Ich muss diese blöde Partei nicht wählen, die das anders sagt. Und das ist eine Riesenverantwortung, die man hat. Die wächst und wächst die ganze Zeit. Und man muss aber auch jetzt immer mehr und andere Dinge machen, denn die Verwaltung ändert sich ja total. Digitale Verwaltung ist was anderes als die damalige Verwaltung. Und jetzt auch mit dem KI-Einsatz werden sich ganz andere Strukturen haben und so weiter. Und da brauchen wir ja zum einen die besten Leute, die das entsprechend gut können. Wir werden viele Routineaufgaben an die KI auslagern, da machen wir uns nichts vor, das wird passieren. Aber wir brauchen ja dann Qualitätsmanagerinnen, Qualitätsmanager für das, was in der Co-Kreation zwischen Mensch und KI-System entsteht, schneller, besser entsteht, um das natürlich auch qualitativ beurteilen zu können, um dann entsprechend so umsetzen zu können. Dafür brauche ich richtige Top-Leute mit technischer Kompetenz, mit entsprechender rechtlicher Expertise, aber auch mit vielen anderen Skills. Und die kriege ich nicht für die klassische E- oder A-Besoldung, wie wir sie momentan haben. Und dann kriegen wir ja nicht ganz die ganz tollen Leute. Also brauche ich da eine Form, dass wir sozusagen hier angemessene Vergütungen zahlen können, also weitaus mehr als momentan bezahlt wird. Und das ist finanzierbar. Einfach deshalb, weil ich ja nur gucken muss, wie viele Milliarden täglich, übrigens täglich viele Milliarden Euro für den aktuellen Verwaltungsbestand bezahlt werden, der aber jetzt alleine durch den demografischen Wandel bedingt sowieso schrumpft. In der wir kriegen ja auch wegen Fachkräftemangel gar nicht so viele Leute nach. Das heißt, wir werden den Bestand insgesamt reduzieren. Das heißt, ganz viele AMI-Gehälter fallen ja einfach mal komplett weg. Also die sind im Topf sozusagen wieder zurückgewandert. Und wenn ich dann sehe, was dann übrig bleibt zu verteilen, habe ich gar keine Probleme, die Leute besser zu bezahlen für das, was sie dann auch tun sollen. Das ist eine ganz andere Art. Das ist dann eben jetzt nicht der klassische Beamte als Sachbearbeiter und so, der dann irgendwelche Formulare ausfüllt und so, sondern das sind tolle Leute, motivierte Leute, die mit technischen Systemen umgehen können, die gleichzeitig aber auch die Empathie haben, den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, die den Staat toll repräsentieren. Das ist dieses Bild der Beschäftigung, das ich vor Augen habe, das muss aber auch wirklich gut bezahlt werden, damit diese Leute nicht in die Wirtschaft oder anderswo gehen, wo sie natürlich besser bezahlt werden. Der Staat sollte doch selber den Anspruch haben, dass er ein Personal hat, das mit dem Personal in der Wirtschaft oder in Verbänden mithalten kann.
Interessant, dass du Personal nennst als Schlüssel, weil ich denke auch, dass das tatsächlich das neue Feld sein wird, wo wir Innovation im Prinzip als Hebel auch einsetzen können beim Personal, also beim Faktor Mensch. Das ist ja das, was du auch ganz oft sagst. Also da sind ja auch wahrscheinlich die größten Handlungsspielräume, die der Staat noch nicht ausschöpft, oder fallen dir da andere ein?
Nein, also natürlich ist es ein komplexes Thema insgesamt, aber in der Tat, ich meine, wir reden über Technologien und natürlich brauchen wir die. Wir brauchen qualitativ hochwertige Technologien. Wir brauchen so etwas wie nutzerfreundliche Software, wie das Bayerische Digitalgesetz, das das auch als Rechtspflicht begründet hat. Es gibt viele Aspekte, die zu einer gelingenden Digitalisierung beitragen. Aber ein ganz zentraler Punkt, der einfach oftmals vergessen wird, deswegen erwähne ich ihn hier exklusiv, ist das Personal. Das sind die Menschen. Und das ist ja das, was eine Überraschung ist. Man denkt, oh Gott, das macht die Technik alles und wunderbar, da brauchen wir nur Programmierer eben. Oder wir nehmen von vornherein die ganzen KI-Systeme der großen Tech-Giganten und dann übernehmen die die Verwaltung. Um Gottes Willen, bitte nicht. Ja, bitte nicht Verwaltung, Bildung, Gesundheit hier in private Hände, besonders von Unternehmen geben, die von einem Autokraten momentan auch sehr stark dirigiert werden. Nein, wir brauchen sozusagen hier ein System, in dem Menschen eben, die auch im Grunde genommen hier in einer Demokratie aufgewachsen sind und die das auch hochhalten und dann auch diese ganzen Skills mitbringen und auch diese Empathie mitbringen, dass diese Menschen eine zentrale Rolle spielen in der künftigen Verwaltung.
Also dein Menschenbild ist wirklich großartig, und auch den Mindset, den du da reinbringst. Und du engagierst dich ja auch sehr stark darin, Netzwerke aufzubauen mit Menschen, die genau auch so sind und so ticken. Und du hast ja auch schon ganz viele, so sind wir ja auch irgendwie zusammengewachsen. Es war jetzt ein Eigenlob wahrscheinlich ein bisschen, aber also aber wir sind so über diese Netzwerke auch zusammengewachsen. Irgendwie zieht sich ja auch Gleiches an, weil wir so ähnlich denken auch. Ja, du bist ja nicht nur Professor, sondern du bist ja auch wirklich Community Builder, Community Manager. Also du entspringst komplett raus aus diesem klassischen Professorenbild. Was motiviert dich da so viel Zeit und Energie reinzustecken? Du sagst jetzt 20 Jahre Vornetz Symposium und vielleicht auch mit dem Thema Personal, weiß ich nicht.
Ja, danke für die schöne Frage. Eigentlich ist es selbsterklärend, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Schau mal, ich habe ja gerade nicht das Bild eines Professors, der super schlau ist und alles sich toll erschlossen hat und jetzt jahrzehntelang das den Leuten erzählt. Ich bin in einem Bereich tätig, eben der digitalen Transformation, der dynamischer nicht sein könnte, wo sich ständig irgendwas verändert, Technologien wachsen und werden komplexer, neue Dinge kommen dazu. Damit haben wir aber auch soziotechnische Entwicklung, das heißt, wir haben auch eben die gesellschaftliche Veränderung in dem Kontext, neue Geschäftsmodelle und. Das kann man doch nur wissenschaftlich begreifen und weiterverarbeiten, wenn man permanent dazulernt. Das heißt, dieses lebenslange Lernen, was ja sowieso seit einiger Zeit jetzt immer wieder proklamiert wird, das habe ich schon ganz früh für mich gesehen und gesagt, ich muss permanent lernen, weil ich sonst auch nicht mithalten kann. Und ich lerne natürlich von vielen tollen Leuten aus der Informatik, aber auch Leute, die auch ökonomisch mehr Ahnung haben, die ethische Aspekte ganz toll erklären können und so weiter. Und diese Leute, von denen ich lerne, die finde ich in diesen Communities, denen ich beitrete oder die ich teilweise auch ein bisschen selber bespiele und auch im Grunde genommen sogar selber begründe. Und nur dann habe ich ja selbst die Chance daran zu wachsen und dann meine Aufgabe besser zu erfüllen. Ich kann nicht stillstehen. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Deswegen werde ich auch nach meinem Ruhestand weitermachen. Also, dass ich Sinne gibt es da natürlich nicht. Weil ich natürlich hier die Chance sehe, immer wieder dazu zu lernen. Das macht ja unglaublich viel Spaß auch. Und so haben wir im Grunde genommen einen interdisziplinären und eine Art kollektiven Lernprozess. Das Ganze findet halt nicht im Elfenbeinturm statt, an der Uni, wie es vielleicht manche noch so sehen wollen, sondern das ist mitten im Leben. Das ist Law in Action und nicht Law in Books, das Recht sozusagen in Aktion und nicht in den Büchern gefangen. Und dadurch habe ich natürlich einfach, habe ich sehr schnell erkannt, wie viel mir diese Community bringt und weshalb es auch so wichtig ist, diese Community-Gedanke, den du ja auch in deinen Veranstaltungen enorm hervorhebst, eben, dass du, wie wichtig das ist und wie viel ich selbst davon profitiere.
So toll zusammengefasst habe ich es noch nie gehört. Das macht total Sinn. Du kannst einfach echt gut erklären. Dirk, merke ich jetzt gerade. Ich würde noch mal gern bei diesem Netzwerkgedanken noch mal eine Nachfrage stellen. Netzwerke sind für mich auch so ein bisschen ein Gegenmodell zu diesem Top-Down, ja? Also Top-Down versus Bottom-Up. Sind Netzwerke denn wirklich so wichtig für die digitale Transformation, wie man sagt? Ja, auch so aus einem rechtlichen Rechtssetzungs- oder Rechts Umsetzungsgedanken heraus, wenn du das so rechtlich betrachtest.
Ja, absolut. Gute Nachfrage, weil es ist ja so, wir haben ja nicht mehr diese Situation wie früher. Man macht irgendein Gesetz und das wird dann vollzogen. Man subsumiert darunter, da gibt es Mechanismen des Gesetzesvollzugs, da gibt es im Zivilbereich eben am Ende den Gerichtsvollzieher oder Klagen und so. Im Verwaltungsbereich gibt es dann eben Verwaltungsvollstreckung. So funktioniert das doch schon längst nicht mehr. Wir haben doch eine sinkende Steuerungskraft des Rechts, weil wir auch eine Art normative Kraft des Faktischen stärker haben, weil Technologien eben so wirken, dass sie faktisch sind und dann nicht so schnell in Frage gestellt werden. Das aber bedeutet, wenn wir unsere Ziele verwirklichen wollen, bestimmte staatliche Aufgaben erledigen oder bestimmte Werte hochhalten, werteorientiert unsere Gesellschaft gestalten wollen, dann können wir das nur zusammen, gemeinsam. Also zu sagen, wir lagern das aus an den Gesetzgeber, macht ein Gesetz, die Verwaltung vollzieht das Gesetz einfach und das Gericht kontrolliert das notfalls. Ja, diese Gewaltenteilung brauchen wir, die ist Grundlage, selbstverständlich, aber sie reicht nicht mehr. Sie ist eine quasi notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, diese Gewaltenteilung. Wir brauchen noch zusätzlich sozusagen als eine Art, als vierte oder fünfte Gewalt sind in der Regel die Medien und die fünfte Gewalt ist die Zivilgesellschaft. Das sind wir alle, die mitwirken müssen. Wir sind stark gefordert. Wir können nicht mal sagen, so eine Mentalität, wir lehnen uns zurück und der Staat macht schon und so und wir halten uns dann einigermaßen raus. Wir sind alle Teil. Wir sind mitten in diesem Transformationsprozess. Jeder Einzelne ist Teil dessen und muss dann seine kleine Rolle spielen. Ich will niemanden überfordern. Also, ich meine, ich sehe den größeren Teil bei mir, weil ich ja auch sozusagen das Privileg habe, einen den tollsten Beruf überhaupt zu haben und ich werde sehr gut bezahlt für diesen tollen Beruf, dass ich jeden Tag machen kann, was mir Spaß macht im Grunde genommen. Und weil ich eben genau einen Beruf habe, der mir so einen Spaß macht, muss ich auch keinen Tag arbeiten, sondern es ist eigentlich nur Freude für mich. Und deswegen bringe ich das gerne hinein, auch diese Reformenergie, die man dann auch braucht. Und aber jeder Einzelne kann dazu beitragen. Also nochmals, der Community-Gedanke ist gerade im Bereich der digitalen Transformation so wichtig, weil wir alle Teil dieser Transformation sind und dann auch sozusagen unseren Beitrag leisten müssen, sei es eben auch, indem wir die Systeme mitbedienen oder teilweise eben auch irgendein Feedback geben oder überhaupt eine Bereitschaft erklären, auch mal eine App zu bedienen statt ein Papierformular und so weiter. Denn wenn die Menschen ja nicht mitgehen, der Staat kann das ja nicht alles erzwingen. Dann wird das System auf lange Zeit überhaupt nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Also jetzt haben wir es quasi von einem Hochschullehrer amtlich, dass es wichtig ist, dass wir in Communities arbeiten. Vielen Dank, lieber Dirk. Jetzt ist es unumstößlich sozusagen. Und weil du eben gerade von Beitrag gesprochen hast, ein Beitrag kann ja auch sein, Menschen zu unterstützen. Ich sehe dich auch so als starker Mentor. Also ich kann es wirklich immer wieder, wenn wir uns sehen, wenn ich dich höre, du betonst immer wieder die Menschen, die du auch wirklich ganz aktiv förderst als Mentor. Du hattest jetzt eben auch schon Anne Paschke angesprochen und Sarah Rachhut. Immer wieder ansprichst, das sind die Frauen oder das sind die Menschen, die ich besonders fördere. Also diese Mentorenrolle, da steckt ja auch ganz viel Liebe und Arbeit drin, damit Menschen im System überhaupt wirksam werden können und dass du ihnen auch Zugänge verschaffst oder auch die Aufmerksamkeit und auch den Blick gibst, ja, für das, was sie gut können. Wie wichtig oder war, wie bist du auf dieses Mentoring so stark gekommen?
Ja.
Wie suchst du aus? Kann man sie bei dir einfach unterschlüpfen? Darf man sich bewerben als Schützling?
Ja, gut, das mit der Bewerbung ist jetzt sozusagen, nachdem ich die Lehrstelle nicht mehr so viel lange haben werde, etwas schwieriger. Ich habe momentan eine ganz fantastische Mannschaft auch weiterhin bei mir hier am Lehrstuhl, am Institut. Nein, aber das Mentoring ist mir enorm wichtig. Und es ist besonders dadurch mir bewusst geworden, und du hast zwei Namen genannt, Anne Paschke und dann auch Sarah Rachhut. Anne Paschke war meine Geschäftsführerin der Forschungsstelle in Passau. Sarah Rachhut, die CDPS-Geschäftsführerin, die hat es auch mit mir gegründet an der TU München. Beide haben unglaublich tolle Arbeit, das kann man gar nicht hoch genug werten, tolle Arbeit geleistet, sind brillante Juristinnen, Wissenschaftlerinnen und sind so groß einzustufen, wie ich vergleichsweise das niemals war, als ich zu dem damaligen Zeitpunkt dann auch meine Laufbahn bestritten hatte. Bei beiden habe ich aber auch früh gemerkt, dass es nicht reicht zu sagen, ja, promoviere mal und ganz toll und willst du nicht noch weitermachen, wissenschaftlich, weil es gerade für Frauen in der Wissenschaft immer noch sehr viele Hürden gibt. Formal gesehen haben wir natürlich Gleichbehandlung. Formal gesehen kann jede Bewerbung, in vielen Ausschreibungen steht auch drin, Frauen, bitte bewerbt euch und so weiter. Das kennt man ja. Aber in der Praxis ist es nun mal so, dass es dann oftmals heißt, ja, die Frau X, die ist schon ganz gut, aber der Herr Y, der hat ja noch das und jenes und so weiter und wird dann vorgezogen. Ich habe wirklich eine wirklich hautnah, ich will das nicht ins Detail gehen aus bestimmten Gründen, aber ich habe hautnah die strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Wissenschaft erlebt über viele Jahre. Und das hat mich angetrieben zu sagen, das kann doch nicht sein. Das sind so fantastische Wissenschaftlerinnen, dass die dann möglicherweise sagen, ja, ich hätte es normalerweise gerne gemacht, aber das wird dort doch alles ein bisschen zu heikel und schwierig und so weiter. Und die Leute haben ja, ich meine, beide hätten in Top-Kanzleien ganz, ganz viel Geld verdienen können, haben sich aber für die Wissenschaft entschieden. Das ist auch großartig, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Und natürlich ist es auch eine Riesenmotivation zu sagen, komm, ich unterstütze euch, ich sorge für Sichtbarkeit beispielsweise, ich zeige euch bestimmte Wege auch für die Publikationen. Ich mache natürlich Empfehlungsschreiben oder ich öffne Türen und so weiter. Und natürlich gehen sie dann selbst diesen Weg, selbstverständlich. Das können sie ja auch, das sind sie ja so gut auch. Ja, und jetzt sind beides Professorinnen auch. Und das ist für mich natürlich auch eine Riesenfreude, im Grunde, weil wissenschaftlicher Nachwuchs zählt ja mit zu den Aufgaben eines Professors. Aber hier ist natürlich besonders schön, wenn man merkt, dass das aufgegangen ist, diese Idee, dass diese Frauen tatsächlich in die Wissenschaft gegangen sind, ihre Professur haben, ihren Lehrstuhl haben. Und jetzt beide an der Technischen Universität Braunschweig, ein Rieseninstitut mittlerweile bedienen, das übrigens größer ist als Mainz und die wirklich also wahnsinnige Arbeit leisten. Und ich empfinde es als große Ehre, dass wir jetzt auch nach dieser Zeit ja noch zusammenarbeiten, dass wir publizieren zusammen, Projekte zusammen machen und ich dann wiederum, ja, so eine Art akademisches Erbe natürlich auch an die beiden weitergeben kann. Übrigens zu diesem Sammelband, von dem wir heute schon gesprochen haben, mein Lebenswerk, haben beide ein wunderbares Geleitwort geschrieben, sozusagen die Verbundenheit damit auch zum Ausdruck gebracht.
Sehr, sehr schön. Dirk, wir müssen bald Schluss machen, weil sonst verhungern wir. Es ist schon spät am Abend und es ist wirklich, können mit dir so ewig sprechen und es gibt auch noch andere Podcasts, wo du auch sehr viel über dein Leben sprichst. Die verlinken wir hier auch in den Shownotes, genauso auch den Hinweis zu dem Buch und zu der Veranstaltung. Das machen wir alles. Deswegen, das lassen wir jetzt einfach aus, sonst würden wir wirklich morgen früh hier noch sitzen. Deswegen meine Schlussfrage an dich. Möchtest du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was sagen? Bitte bedenke, es halt hören hier viele mit, die vielleicht auch Juristen sind, die Verantwortung tragen in der Regierung oder auch in irgendwelchen anderen öffentlichen Ämtern oder auch vielleicht ja in Organisationen, die für den Staat arbeiten. Gibt es etwas, womit du sie empowern kannst?
Ja, sehr, sehr gern. Also, wir alle brauchen Mut zur Veränderung. Ich habe diesen Mut schon angesprochen. Ich hatte das Glück, in einer Zeit eben da reingerutscht zu sein in die Wissenschaft, wo ich dann einfach auch diesen Mut entwickeln konnte und weiter ausbauen konnte. Aber er ist so dringend notwendig in dieser digitalen Transformation. Dinge verändern sich und müssen sich verändern. Aber sie verändern sich doch zum Guten, auch wenn der Weg vielleicht manchmal steinig erscheint. Also, wir brauchen Mut zur Veränderung, denn ohne diesen findet digitale Transformation auch statt, aber ohne uns. Und es sollte doch mit uns sein. Gerade in Zeiten, in denen Demokratie und Rechtsstaat so unter Druck geraten, brauchen wir ja Menschen in der Verwaltung, die genau mit ihrer Expertise, mit ihrer Haltung und ihrer Empathie den Bürgerinnen zeigen, dass der Staat sehr wohl funktioniert. Und deswegen kann man auch daraus schöpfen, sozusagen Kraft gewissermaßen, um diesen Mut auch aufzubringen. Aber genauso brauchen diese mutigen Menschen, diese mutigen Beschäftigten, speziell in öffentlicher Verwaltung, Unterstützung. Die brauchen Unterstützung durch ein Verwaltungssystem, das wir noch diesbezüglich noch besser gestalten sollten. Auch da will ich gerne beitragen. Auch die Besoldungsreform habe ich schon angesprochen, aber auch andere. Es ist nicht nur das Geld, um Gottes Willen. Es sind auch andere Strukturen, unter anderem übrigens auch Frauen, in der Hinsicht natürlich sehr stark zu unterstützen, weil die sind eine ganz, ganz große Stütze sozusagen unserer Gesellschaft. Und wir brauchen Netzwerke. Netzwerke wie du, liebe Dorit, sie auch wunderbar aufbaust und pflegst. Und ich möchte hier eigentlich sehr gerne das Mindshift Festival erwähnen, das du auch eingangs ja erwähnt hattest, an dem ich nämlich teilnehmen durfte. Eine fantastische Veranstaltung, eine, die ich noch nie so erlebt habe, eine Art Menschen zusammenzubringen, die komplett anders ist, als man sie normalerweise kennt, durch Tagungen, Symposien und so weiter. Aber das ist genau der richtige Weg. Der Name ist ja auch Programm, das Mindshift Festival. Und da möchte ich gerne auch weiter meinen Beitrag leisten. Und ich hoffe, dass viele Menschen auch diesem Beispiel folgen und zu deinen Veranstaltungen kommen, zu meinen Veranstaltungen kommen, dass wir uns diesbezüglich einfach gegenseitig ein bisschen stützen auf diesem mutigen Weg. Und dann wird uns das auch gelingen.
Ach, das war ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank. Und ja, am 12. Mai findet das Mindshift Festival in Berlin statt, direkt am Kudamm. Ganz toll. Und am 24. September in Salzburg. Das steht schon fest. Und an den anderen beiden in der Schweiz und in Frankfurt arbeite ich noch. Da haben wir noch keine Termine. Deswegen bitte aufschreiben. Und das Vornetz-Symposium haben wir unten hier auch in den Shownotes. Da könnt ihr auch mal gucken, ob ihr da Zeit habt. Darf man da einfach kommen, Dirk?
Ja, natürlich. Also man sollte sich an. Das ist kostenfrei, das ist schon mal ganz wichtig. Es ist kostenfrei, geht über 2 Tage und man sollte sich anmelden, natürlich registrieren, weil wir nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen haben. Ich werde das aber über alle sozialen Netzwerke, LinkedIn insbesondere, werden wir das Ganze natürlich verbreiten und man kann mich auch gerne persönlich kontaktieren, wenn man noch weitere Informationen braucht.
Also, dann kriegt ihr jetzt auch alle Informationen in den Shownotes und dann, also das nicht nur das Essen ist fantastisch und die Musik ist fantastisch und der Zauberer, sondern auch das ganze Programm ist wirklich toll und mal tolle Juristen zu treffen, out of the box zu handeln, das ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk, für deine Zeit. Oh, wow, wir haben jetzt wirklich die Zeit gerissen und das mit einem Juristen, also spricht absolut für dich und ja, auf deinem Weg alles Gute. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, liebe Dore. Auf bald.
Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.